Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Wir leben in unsicheren Zeiten. Kaum ein Monat vergeht, ohne dass wir schreckliche Bilder von islamistischen Terroranschlägen in Europa ertragen müssen. Barcelona, London, Berlin, Brüssel. Und obwohl wir ja eigentlich wissen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, selbst Opfer eines Anschlags zu werden, verschwindend gering ist, setzt sich irgendwie doch die Angst fest. Es gibt viele bange Fragen. Was genau beabsichtigen diese islamistischen Terroristen? Wie motivieren sie junge Leute, sich als lebende Bombe zu opfern? Und vor allem natürlich, was kann man dagegen tun? Es gibt nur wenige Journalisten, die es wagen, investigativ in diesem Umfeld islamistischer Terroristen zu recherchieren. Das kann halt auch lebensgefährlich werden. Eine davon ist bei uns zu Gast, Suad McKennett, aufgewachsen in Frankfurt, heute Journalistin bei der Washington Post. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wie war es für Sie eigentlich, wenn Sie so ein Interview gemacht haben mit einem Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates? Gab es manchmal auch Augenblicke, wo Sie den Reflex hatten, komisch, eigentlich ist er ja ganz nett?
Naja, es gab Reflekte oder sagen wir mal Situationen, in denen ich irgendwann anfing, diese Person auf ihre Kindheit anzusprechen und feststellte, Mensch, der hat ja eine Zeit lang eigentlich so eine Kindheit gehabt wie ich auch. Also es gab gewisse Parallelen und ich merkte, dass sich dann auch der Gesichtsausdruck veränderte und man sie so ein bisschen zurückgeholt hat und weg von dieser Rolle, den Kämpfer spielen zu müssen. Allerdings ist mir natürlich sehr deutlich geworden, auch dass ich mit Leuten zu tun hatte, teilweise die ideologisch so eingeschlossen waren oder eingebettet waren in diesen Hass, dass es schwierig gewesen wäre, die noch als nette Menschen zu sehen.
Sicherlich denken jetzt manche Hörer, warum interviewt die Terroristen? Denen darf man doch kein Forum geben. Warum finden Sie es trotzdem wichtig, mit solchen gefährlichen Menschen zu reden?
Ich denke nicht, dass es darum geht, Leuten ein Forum zu geben, sondern es geht darum, sich mit den Leuten kritisch auseinanderzusetzen. Und für mich ist es deshalb wichtig, weil ich die Frau eines Feuerwehrmannes traf 2002, der während der Anschläge am 11. September ums Leben gekommen ist. Und diese Frau sagte zu uns, wisst ihr was, für mich tragen die Medien, also ihr Journalisten und unsere Regierung auch eine Mitschuld an dem, was da passiert ist am 11. September. Und wir fragten sie, weshalb. Und sie sagte, weil uns hat niemand erklärt, dass es da draußen Leute gibt, die uns so sehr hassen. Und warum hassen sie uns? Und wenn wir das gewusst hätten, hätten wir vielleicht als Gesellschaft etwas tun können, um diese Anschläge zu verhindern. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir mit ihnen sprechen und uns auseinandersetzen, also kritisch auseinandersetzen.
Es geht darum zu verstehen, woher kommt dieser Hass. Suad McKennett hat mit ihren Recherchen schon viele wichtige Dinge aufgedeckt. Jetzt legt sie ein Buch vor über ihre Arbeit. Es liest sich so spannend wie ein Krimi. Ich hoffe, diese Sendung wird es auch.
HR1. Genau meins.
Nur wenn du allein kommst, so lautet der deutsche Titel des Buches von Suad McKennett. In den USA fand es bereits viel Beachtung. Und dieser Satz eben, nur wenn du allein kommst, der war die Bedingung dafür, dass sie die Zusage für Interviews bekam mit hochrangigen Vertretern des sogenannten Islamischen Staates. Alles ganz konspirativ und geheim. Wo hat denn so ein Treffen zum Beispiel stattgefunden? Wie lief das ab?
Also es gab ein Treffen zum Beispiel mit Abu Yusuf, einem der hochrangigen Kommandeure des sogenannten Islamischen Staates, und das fand statt in einem Auto. Also ich musste alleine kommen, es war die Bedingung. Ich durfte kein Telefon, kein Aufnahmegerät, keine Ausweisdokumente bei mir tragen, musste das alles bei meinem Kollegen lassen und bin dann mit einem Kontaktmann zu einer anderen Stelle gefahren. Das war am türkisch-syrischen Grenzgebiet. Und dann tauchte irgendwann ein weißes Auto auf und man sagte mir, ich soll da einsteigen. Und auf dem Rücksitz saß eben dieser IS-Kommandeur. Und wir fuhren dann in die Nacht hinein, es war sehr, sehr spät, entlang der türkisch-syrischen Grenze. Und da habe ich das Interview geführt zum Beispiel. Eine andere Situation, das war dann zum Beispiel mit jemandem, der Al-Qaida, also der nahestand. Da bin ich in ein Terrorcamp gebracht worden und musste da, bevor das Interview überhaupt stattfinden konnte, erstmal selbst eine Befragung durchlaufen mit vorgehaltenen Waffen, mit zwei Leuten, die mir andauernd Fragen stellten und jemand anderem, der die ganze Zeit mit seiner Waffe auf mich gerichtet dahinter saß. Und also solche Situationen waren das zum Beispiel.
Das heißt, in beiden Fällen hätte im Notfall niemand helfen können?
Nein, es hätte niemand helfen können. Und das
war Ihnen das nicht so gefährlich?
Also sagen wir mal, in der zweiten Situation, die war so nicht geplant. Das sollte eigentlich ein Tee trinken werden. Und bei dem IS-Kommandeur, da war das Treffen ursprünglich anders geplant gewesen. Es sollte tagsüber an einem öffentlichen Platz stattfinden. Und die haben dann kurzfristig die Spielregeln verändert. Und ich bin natürlich jemand, der sehr genau darüber nachdenkt. Machst du das jetzt, machst du das nicht? Was könnte passieren, wenn? Es war 2014 zu einem Zeitpunkt, als wir alle noch nicht so genau wussten, was will dieser islamische Staat eigentlich? Wer sind diese Menschen? Das war ein paar Wochen, nachdem der ausgerufen wurde. Und ich fand es wichtig, dass wir als Journalisten den Lesern und der Bevölkerung einen Einblick geben, wer sind die, was wollen die, was ist hier das Ziel von dieser Gruppe, weil es verschiedene Meinungen gab und ich habe mein Bestes getan, um so viel Schutz wie möglich aufzubauen, aber natürlich am Ende des Tages, sie haben nie eine Garantie, dass sie da lebend rauskommen.
Wie lief dann das Gespräch mit diesem IS-Kommandeur? Kann man mit so fanatischen Leuten überhaupt vernünftig reden?
Ich habe zunächst einmal versucht, mich etwas heranzutasten, zu erfahren, warum er da jetzt ist, wie er da hingekommen ist, wie er aufwuchs. Dann stellte sich heraus, dass er auch aus Europa stammte, dass er eine ähnliche Abstammung hatte wie ich auch. Er wollte eigentlich seine Abstammung, nämlich die marokkanische, verbergen, aber ich habe irgendwann vom klassischen Arabisch in das marokkanische gewechselt und er hat dann auf marokkanisch geantwortet. Und dann wusste ich, ach ja, da ist jemand, der eine ähnliche Abstammung hat. Er hat sich dann als Opfer dargestellt, wie viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, auch. Und versucht, aus dieser Opferrolle heraus das, zu dem er wurde, zu begründen. Mhm. Ne, zu sagen, und aus diesem Grund habe ich mich da angeschlossen, weil wir werden alle angegriffen, diskriminiert und es gibt einen Krieg gegen den Islam. Jetzt ist es nun mal so, dass ich selbst auch, als ich in Deutschland aufwuchs, Diskriminierung erfahren habe, dass ich verstehe oder weiß, wie es sich anfühlt, wenn man auch Angst hat, weil ich irgendwann mal in der Situation war, dass Neonazis hinter mir herfuhren und hinter meinem Bruder. Und dann aber in der Situation auch anders argumentieren kann mit ihm und ihm sagte, pass mal auf, du bist hier nicht der Einzige, der das durchgemacht hat. Das ist aber immer noch kein Grund, sich so einer Organisation anzuschließen. Also ich nehme Ihnen die Begründung weg.
Ich verstehe. Das heißt, es geht darum, in so einem Gespräch das richtige Gewicht zu finden aus Nähe und Distanz. Also sich nicht verbrüdern mit einem Terroristen, aber irgendwie eine Gesprächsebene hinzukriegen, dass er sich öffnet.
Ja, weil nur so kann ich einen Moment schaffen, in dem ich hinter diese Maske und Fassade sehen kann. Es ist mein Job, kritisch nachzufragen und diese Leute auch in eine Situation zu bringen, wo sie argumentieren müssen. Nur das können sie bis zu einem bestimmten Punkt. Und das war in der Situation der Punkt, an dem er dann irgendwann mit der rechten Hand an seine Hosentasche griff. Und ich wusste, dass er dort eine Waffe hatte und versuchte dann wieder über weichere Themen zu sprechen.
Wann hatten Sie eigentlich zum ersten Mal den Wunsch, ich möchte investigative Journalistin werden?
Da war ich irgendwie 13, 14 und dann gab es eine Ankündigung in der Zeitung, und zwar ein Schwarz-Weiß-Bild, ich werde es nie vergessen, auf dem zwei Männer, es waren Robert Redford und Dustin Hoffman, in einem Raum standen und dann stand da die beiden Journalisten, die irgendwie den Watergate-Skandal aufgedeckt haben, der Washington Post. Und ich schaute mir das an und dachte, ha, da gibt es einen Film, das hört sich ja spannend an, Leute decken was auf, und sagte, habe im Prinzip meinen Vater gezwungen, seinen Fußball sich nicht anzuschauen, sondern stattdessen dann, dass wir uns alle diesen Film anguckten.
Die Unbestechlichen.
Ja, die Unbestechlichen, also über die Watergate-Geschichte. Zwei Washington Post-Journalisten deckten das auf und dachte nur, Mensch, das möchte ich auch machen.
Und heute arbeiten Sie bei der Washington Post, eine der wichtigsten Zeitungen der Welt. Da wurde ein Traum wahr.
Also ich hätte auch nie gedacht, also damals natürlich schon gar nicht, dass ich je irgendwie die Chance haben würde, für die Washington Post zu arbeiten. Und durch viele Wege und natürlich auch, mal lief es gut, mal lief es auch nicht so gut in meiner Karriere. Also das muss man natürlich auch sagen. Viele schauen dann immer nur darauf, Mensch, und es ging steil ab nach oben. Nein, aber dieser Weg ging nicht immer nur nach oben. Also es gab auch durchaus Situationen, da dachte ich, jetzt geht's vielleicht doch nicht mehr weiter. Aber es ist natürlich Wahnsinn, dass ich tatsächlich wirklich jetzt bei der Washington Post genannt bin und in diesem Umfeld auch arbeiten kann, in dem diese beiden Journalisten gearbeitet haben.
Kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Khaled, Didi. An was denken Sie bei diesem Titel?
Ich denke daran an einen Titel, von dem ich damals gehört habe. Mensch, da ist ein Song, ein arabischer, der hat es in die Charts in der ganzen Welt geschafft und ist etwas, was Leute zum Tanzen bringt, Freude hervorruft. Und es war also noch während meiner Schulzeit in Deutschland. Und fand das ganz toll, dass es jemand geschafft hat, also durch Musik auch wirklich ganz viele verschiedene Nationen zu verbinden, und zwar durch nordafrikanische Musik.
Khaled für Stuart McKinnon.
Yeah.
Suat McKennitt hat ihr Handwerk an der Hamburger Journalistenschule gelernt. Sie kannte die Stadt gut und nach den Anschlägen von 9/11, also den Angriffen auf das World Trade Center in New York mit über 3000 Toten, ging sie dann zurück nach Hamburg, denn dort hatten sich die Mörder auf diesen Anschlag vorbereitet, ohne dass irgendjemand rechtzeitig hellhörig wurde. Das war ihre erste Recherche im islamistischen Umfeld. Wie sind Sie damals vorgegangen?
Ich bin zunächst einmal in die Gegend gegangen, in der die Moschee oder ja die sogenannte Moschee stand, von der wir alle oder viele wussten, dass sich dort einige dieser Attentäter rumgetrieben hatten oder hingegangen sind. Und versuchte erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist hier eigentlich los. Und dann bin ich in ein Restaurant gegangen, in das ja viele, ich sag jetzt mal Muslime auch hingingen, weil es Halal-Food gab, und hörte erstmal zu. Hörte erstmal, was wird dort erzählt, was erzählen sich die Leute über die Situation. Und da fiel dann ein Name von jemandem, der in dieser Moschee, in der Al-Quds-Moschee, so hieß sie, gearbeitet hat. Und ja, dann habe ich dadurch diese Person angerufen, wusste, nach wem ich fragen musste, und habe mit ihm Kontakt aufgenommen. Und dann kam das eine zum anderen.
Also das ist Ihr erster Vorteil gegenüber anderen Journalisten, die da auch recherchiert haben, dass Sie schlicht und einfach die Sprache verstehen. Und nicht nur die eine Sprache, sondern auch die verschiedenen Dialekte. Sie können das auseinanderhalten. Und welche Rolle spielte, dass Sie eine Frau waren in dem Rechercheumfeld? Eigentlich würde ich ja denken, hat man es schwieriger.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil in der Tat ich auch einen, ich werde das nie vergessen, einen deutschen Kollegen hatte, der mir sagte, ja, was machst du eigentlich in diesen ganzen Recherchen? Vergiss das, geh jetzt einfach nach Hause, weil du bist eine Frau, mit der reden die ja sowieso nicht.
So ganz abwegig ist das nicht, oder?
War, glaube ich, so ein bisschen die Sichtweise, dass viele hier im Westen den Eindruck haben, muslimische Frauen haben nichts zu sagen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir in der Tat auch Fälle haben, wo muslimische Frauen tatsächlich Opfer sind. Aber ich bin eben in Marokko bei einer Frau aufgewachsen, meiner Großmutter, die dreimal geschieden war, ihre Kinder allein großgezogen hat und die sich von niemandem hat etwas sagen lassen und ihren eigenen Weg gegangen ist, eine starke Frau war.
Also unser Bild von der unterdrückten Frau in der muslimischen Welt, die nichts zu sagen hat, ist nur ein Teilbild. Das ist nicht falsch, aber eben nur ein winzig kleines Bild.
Ja, genau. Es gibt diese Fälle natürlich, aber es gibt eben auch Fälle, wo das anders ist. Und ich hatte keine Probleme damit, Interviews zu bekommen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich meine Kleiderregeln umstellen musste. Also ich habe sehr viel dazugelernt.
Was haben Sie dann geändert? Sind Sie dann auch im Kopftuch da aufgetaucht oder gar im Niqab, also die Verschleierung?
Jetzt in einigen Gebieten, in denen ich unterwegs bin oder unterwegs war, in der Tat, muss ich dann auch einen Niqab tragen oder eine Abaya, einen Überwurf, oder auch teilweise die Burka. Allerdings wissen diese ganzen Leute, die mit mir sprechen, natürlich auch, dass ich in meinem Privatleben jetzt nicht so rumlaufe. Aber das mache ich, weil diese Leute sich sonst mit mir nicht hinsetzen können.
Also das ist für Sie dann eine Verkleidung sozusagen, die notwendig ist, um diese Recherche weiterzuführen.
Ja, so ist es. Ja.
Einer Ihrer wichtigsten Rechercheerfolge war, dass Sie Jihadi John enttarnt haben. Das ist einer der Henker des Islamischen Staates. Und die Videos von den Enthauptungen von US-Geiseln, die stellte er dann auch noch ins Internet. Ein Opfer kannten Sie sogar persönlich? Und dann haben Sie sich tatsächlich diese Horrorvideos angeguckt. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder, um irgendwie einen Rechercheansatz zu finden. Das finde ich schon so unglaublich schrecklich. Aber was findet man an so einem Enthauptungsvideo für einen Rechercheansatz?
Sie können etwas herausfinden über die Art und Weise, wie dieser Jihadi John gesprochen hat. Sie können ungefähr einschätzen, was für einen Bildungsstand diese Person gehabt haben muss, welche Abstammung sie ungefähr haben könnte. Also man sieht dann schon vielleicht auch anhand der Augenpartie, ist das jetzt jemand, der ja aus Deutschland stammte oder jemand, der vielleicht aus einem arabischen Land kommt. Also so ein bisschen.
Aber das reicht ja nicht, um herauszufinden, wer das ist.
Nein, absolut nicht. Diese Recherche hat sehr viel Zeit, sehr viel Kontakte und auch Reisen gekostet. Und wir hatten auch Aussagen von ehemaligen Geiseln, die ein bisschen beschrieben haben, die Eigenarten von Jihadi John, dass er zum Beispiel mit Somalia, also sich Videos anschaute, die mit Somalia zu tun hatten. Das sind alles Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe und habe dann, als es darum ging, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der tatsächlich den Namen kannte, diese ganzen Punkte ins Spiel gebracht, sodass diese Person den Eindruck hatte, wir wissen eigentlich schon, wer er ist. Und deswegen hatten sie den Eindruck, vielleicht würde es Sinn machen, dass sie auch die Sicht, ihre Sichtweise des Ganzen an die Medien herantragen. Und weil man ohnehin den Eindruck hatte, ich hätte schon Informationen, hat man mir dann irgendwie einen Nachnamen genannt.
Die Journalistin Suad McKennett ist heute unser Gast. Und jetzt wollen wir mal jemanden zu Wort kommen lassen, der ihren Werdegang schon lange begleitet. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, guten Tag. Hier ist Lothar Brock.
Ah. Hätten Sie auch so erkannt, oder?
An der Stimme.
Lothar Brock, emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Und die Suad hat bei Ihnen studiert. Man kann natürlich als Professor unmöglich alle Studenten kennen, die mal so im Seminar saßen. Es bleiben nur die Besonderen hängen. Was unterschied die Suad von anderen Studenten im Seminar?
Ja, eine ganz bestimmte Entschlossenheit in dem, was sie geplant hatte, wie sie über ihr eigenes Leben nachgedacht hat und über die Aufgaben, die sich ihr in diesem Leben oder aus diesem Leben heraus stellen. Das war schon ganz etwas Besonderes. Ich war vielleicht einer der frühen Leute, mit denen Suad Kontakt aufgenommen hat und ihre Fähigkeit bewiesen hat, Kontakt aufzunehmen. Das hat sie ja später in ganz anderen Situationen dann zur Perfektion weiterentwickelt.
Ja, ich bin jetzt erstmal ein bisschen überrascht. Also der Überraschungsgast ist wirklich genau.
Das freut mich.
Aber Lothar Brock kommt ja auch in meinem Buch vor. Er war nämlich auch dann derjenige, der verstanden hat, weshalb ich dann nach Hamburg zurück musste nach dem 11. September, nachdem die Anschläge passierten und ich das Gefühl hatte, ich muss da jetzt nochmal hin, um zu recherchieren, was da jetzt passiert ist, warum sich diese Leute radikalisiert haben. Und er war auch einer von den Professoren, die sehr viel Verständnis hatten, dass ich dann 2003 in den Irak gegangen bin und trotzdem meine, also nachts, also ich habe sozusagen tagsüber als Journalistin, Reporterin gearbeitet und habe nachts in meinem Zimmer im Irak, in Bagdad, dann meine Hausarbeiten geschrieben und,
und Lothar Brock und Schlaf braucht man nicht im Leben.
Ja, das war halt so eine Phase. Aber Okay. Also Professor Brock hat da, hat da sehr viel zu gut. Er konnte dann auch die Struktur angepasst an diese Sache. Also ist schon toll, jetzt auch nochmal die Stimme zu hören.
War sie denn eine anstrengende Studentin? Hat sie viel und gerne diskutiert?
Sie hat viel und gerne diskutiert.
Das dachte ich mir.
Wir haben auch Kontroversen gehabt. Yes. Ich habe durch Suad auch gelernt, über bestimmte Dinge neu nachzudenken, die mir so gar nicht bewusst waren oder die ich so nicht hatte sehen wollen. Ich bin selbst noch Kriegskind gewesen und war froh, dass ich sozusagen diesem ganzen Kriegsgeschehen entronnen war. Suad machte mich dann darauf aufmerksam, der Krieg ist nicht vorbei. Er kann auch nicht für die Deutschen vorbei sein in ihrem Bewusstsein, sondern sie müssen sich damit auseinandersetzen, welche Kriege, warum, wo und wie in der Welt weitergeführt werden. Und das hat mir sehr viel zu denken gegeben. Das war für mich ganz wichtig.
Und wie ist das, wenn Sie dann feststellen, oh je, jetzt ist sie gerade wieder mal in so ein Kriegsgebiet gereist und recherchiert hat? Machen Sie sich dann Sorgen?
Ja, da mache ich mir Sorgen. Es war aber manchmal so, ich rief Suad an und dachte, sie sei nebenan. Und sie antwortete dann aus Pakistan und sagte, oh Gott, ich glaube, die wollen mich hier gerade verheiraten.
Und ich dachte, erschießen ist ja noch schlimmer.
Ja, ich meine, ich konnte dann ja nicht genau einschätzen, sie auch nicht genau fragen, sag mal, in welcher Situation bist du eigentlich? Und klar habe ich mir Sorgen gemacht, vor allen Dingen deswegen, weil ich wusste, sie ist in einer völlig anderen Situation und ich konnte aber nichts in Erfahrung darüber bringen, weil das ja nicht die Situation war, in der man eine Frau fragt oder eine Journalistin, sag mal, wie geht's dir denn gerade, was machst du gerade, wo bist du, mit wem redest du und so. Ne? Also es waren sehr spannende und besorgniserregende Situationen, in denen ich sie da miterlebt habe.
Vor allen Dingen die Verheiratungen waren immer ganz spannend und besorgniserregend. Ja.
Die waren gar nicht besorgniserregend, sondern ich habe gedacht, na vielleicht hast du ja doch mal Glück.
Das waren aber nicht die richtigen Anträge.
Finden Sie das eigentlich manchmal ein bisschen leichtsinnig, was Sie da macht? Denn es ist nun wirklich definitiv gefährlich.
Nein, also als leichtsinnig habe ich es nie empfunden, sondern als außerordentlich mutig. Und engagiert. Das hat mir sehr imponiert. Was sie gemacht hat, ist etwas, ja, was Menschen machen müssen, um andere darüber zu informieren, was eigentlich vor sich geht.
Professor Lothar Brock von der Goethe-Uni Frankfurt, herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen was aus Ihrer Perspektive über Suad erzählt haben.
Ja, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, Suad dass wir uns bald wieder sprechen.
Das würde mich auch freuen, Lothar. Ja. Vielen Dank.
Also dir alles Gute.
Danke, gleichfalls.
Ja.
Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja. Gleich kommen hier die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Suat McKennett im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Die Journalistin Suat McKennett ist heute unser Gast. Ich habe nicht gezählt, wie oft sie in ihrem Buch schreibt, von dieser und jener Aktion habe ich meiner Mutter nie was erzählt, denn sie wäre gestorben vor Angst. Das kann man ja jetzt ja alles nachlesen. Also, wie finden eigentlich ihre Eltern ihr Buch?
Die finden es etwas merkwürdig, dass sie von vielen Dingen nichts mitbekommen haben.
Das kann ich mir
also,
denken. Ich meine,
natürlich wohnen wir nicht zusammen und ich bin ja auch nicht mehr so oft in Deutschland, aber es gab da Situationen oder es gibt Dinge, die stattgefunden haben, als ich noch in Deutschland gelebt habe und meine Eltern denken sich, wieso haben wir davon nichts mitbekommen? Außer von dem Gefängnis in Ägypten zum Beispiel oder natürlich, dass ich im Irak war. Aber was dann tatsächlich sich im Irak abgespielt hat oder auch in Pakistan und anderen Dingen, davon habe ich denen natürlich nichts erzählt.
Ich könnte es gut verstehen, wenn Ihr Vater jetzt nach der Lektüre des Buches Sie vor Sorge am liebsten einsperren wollte.
Ich glaube, mein Vater wäre nicht die Person, die irgendjemanden einsperrt. Und ganz im Gegenteil, er muss sich bei den Familientreffen immer eigentlich mit diesen sehr starken weiblichen Persönlichkeiten auseinandersetzen und nein, wir haben ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Und
wahrscheinlich, mit Sicherheit ist er stolz auf Sie.
Ja, ich denke, meine Eltern sind beide stolz auf mich. Aber sie machen sich auch oder haben sich Sorgen gemacht. Aber das Gute ist ja, sie wissen, dass ich am Ende dann doch, jetzt klopfen wir mal auf Holz, lebend rausgekommen bin aus diesen ganzen Situationen.
Vielleicht erfahren Ihre Eltern gleich noch etwas Neues, denn gleich werden Sie den HR1 Fragebogen im Radio hören.
HR1, genau meins.
Sie schreibt für eine der wichtigsten Zeitungen der Welt, die Washington Post. Dann ist der HR1 Fragebogen, denke ich mal, eine leichte Aufgabe. Heute ausgefüllt von Suat McKennett. Ja. Mein schönstes Privileg als investigative Journalistin ist
sehr viel verschiedenes Essen in verschiedenen Ländern zu bekommen.
Das Essen ist
das ist ein Privileg.
Okay, na gut. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
1,20 Euro.
Stolz bin ich darauf,
dass ich noch sehr viele Freunde aus meiner Kindheit habe bis heute.
Von meiner marokkanischen Oma habe ich gelernt,
dass man Frauen stark sein kann.
Mein Lieblingsessen.
Schwanke zwischen Couscous, grüner Soße und toller Pasta.
Vielleicht schmeckt der Couscous mit grüner Soße.
Noch nie probiert, wenn man was Neues.
Ich hasse es, wenn
Menschen überheblich und arrogant sind.
Glück bedeutet für mich,
mit tollen Menschen an einem Tisch zu sitzen und einen tollen Tee zu trinken.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass sie auch benutzt und ausgenutzt werden kann, um von innen heraus verändert zu werden und zu etwas Schlimmem werden könnte.
Bereut habe ich.
Bereut habe ich, dass ich nie gelernt habe, den Frankfurter Kranz zu machen. Den vermisse ich manchmal in Washington.
Und können Sie das von Ihrer türkischen Mutter lernen, wie man den Frankfurter Kranz macht? Oder wer müsste Ihnen das jetzt beibringen?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja mal in der Bäckerei gearbeitet in Frankfurt. Da hätte ich vielleicht besser aufpassen müssen.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
dem Papst.
Okay.
Ja, ich glaube, mit dem kann man sehr gute Gespräche führen.
Peinlich war mir zuletzt,
dass ich die Sprache von jemandem nicht gesprochen habe und nun nickte und nicht verstand, dass er im Prinzip fragte, ob ich ihn nicht heiraten wollte.
Und dann?
Dann musste der Übersetzer einen diplomatischen Weg finden, um zu erklären.
Er hatte den schwarzen Peter, der Übersetzer.
Genau,
nun, das Wort heiraten heißt in Deutschland was ganz anderes. Wie sind Sie da wieder raus?
Also meine Eltern haben da immer das, haben da immer das Sagen. Da sind wir ganz, dann versuche ich immer die Traditionskarte zu spielen.
Also das Thema heiraten kam schon öfters auf, aber möglicherweise.
Aber immer nur bei den Falschen.
Immer nur bei den Falschen.
Mit den Falschen.
Oder vielleicht als Zweitfrau am Ende.
Ja, aber wie gesagt, da war jetzt niemand dabei, wo ich gesagt hätte, Mensch, da sollte man mal überlegen. Und Lothar Brock hatte ja gerade gesagt, auch er hatte die Hoffnung, vielleicht hast du ja irgendwann mal Glück oder so.
Aber die Hoffnung sollte man zuletzt aufgeben. Das kann ja alles noch passieren.
Ja, ich wundere mich immer. Es heißt ja, dass Leute ja eigentlich Emanzipierte und Frauen haben wollen, die was in der Birne haben. Aber mir sind sie bisher noch nicht begegnet.
Wir geben jetzt nicht Ihre E-Mail-Adresse auf dem Sender durch.
Aber man kann Ihnen ja schreiben.
Okay, wenn wir uns als Heiratsvermittler verdienen können, ich wäre stolz darauf. Der Glaube.
bedeutet mir sehr viel, weil ich gelernt habe, dass er Leute verbinden kann. Und so habe ich meinen Glauben gelernt.
Mekka
war für mich eine der spirituellsten Reisen, die ich gemacht habe.
Das heißt, Sie sind gläubige Muslime.
Ja, ich bin gläubige Muslime. Jetzt hat natürlich jeder eine andere Vorstellung, was es bedeutet, gläubige Muslime zu sein. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch und meine Religion habe ich so kennengelernt, dass ich darauf schaue, was wir als Menschen gemeinsam haben an Gemeinsamkeiten. Und dann ist es mir ehrlich gesagt egal, ob Sie Moslem, Jude, Christ sind oder auch keine Religion haben. Und das andere, was viele nicht wissen, ist, wenn Sie die Kaaba umkreisen als Moslem, dann ist neben der Kaaba...
Das ist dieser heilige Ort in Mekka.
Genau, der Schrein. Und daneben gibt es die Fußabdrücke von Abraham und die umkreisen sie auch. Das heißt, das ist der Vorvater von allen monotheistischen Religionen und das lege ich so aus, dass wir auch Respekt haben sollten vor all diesen Religionen oder von mir aus auch vor Menschen, die keine Religion haben. Also wir sind alle am Ende Menschen.
Ich habe Angst vor...
Ignoranz.
Der Tannenbaum.
Bringt mich zum Lächeln.
Haben Sie schöne Erinnerungen dran? Also
ja,
Sie haben die, Sie sind gläubige Muslime, Sie waren aber schon Maria im Krippenspiel,
genau.
Und der Tannenbaum, der stand auch zu Hause?
Der stand auch zu Hause und ich will Ihnen was anderes sagen. Die schönsten Tannenbäume oder Weihnachtsbäume habe ich im Nahen Osten gesehen.
Ach, jetzt der nächste Musikwunsch und den finde ich ehrlich gesagt selber toll. Billy Idol aus dem Jahr 1983, Rebel Yell. Wieso dieser Titel?
Weil das einer von den ersten Titeln waren, die mir ins Ohr fielen, als ich aus Marokko zurückkam.
Rebel Yell für Stuart McKennett. Genau meins. Das Jahr 2015 und die Folgen. Hunderttausende Flüchtlinge kamen nach Deutschland. Die Bundeskanzlerin prägte den Satz, wir schaffen das und löste damit viel Skepsis aus in den eigenen Reihen. Stuart McKennett ist viel im Nahen und Mittleren Osten unterwegs, aber im Sommer 2015 machte sie eine Reise nach Wien und dort haben sie sich an den Bahnhöfen unter die ankommenden Flüchtlinge gemischt. Was hat sie denn eigentlich daran interessiert?
Erstmal herauszufinden, wer sind diese Menschen eigentlich und woher kommen sie? Ich wollte zunächst einmal auch wissen, was haben diese Leute erlebt und stellte irgendwann fest, also ich habe durch meine Arbeit und auch durch mein Aufwachsen verschiedene Dialekte, Arabisch-Dialekte gelernt und stellte irgendwann fest, Mensch, das ist ja irgendwie gar nicht nur der syrische Dialekt, den ich hier höre, sondern ich hörte nordafrikanische Dialekte, ich hörte also wirklich viele irakische Dialekte, aber nicht nur Irak rund um Mosul herum, wo ja auch Leute schon damals flohen vor dem sogenannten Islamischen Staat, sondern auch Südirak, also Basra, Umkasse, eher diese Gegenden, in denen Schiiten lebten. Und einige Leute sprachen überhaupt kein Arabisch. Und mir fiel dann irgendwann auf, Mensch, hier haben sich Leute drunter gemischt, die gar keine syrischen Flüchtlinge waren. Beziehungsweise es waren auch teilweise Syrer dabei, die aber auch sagten, Mensch, ja, wir kommen aus dem sogenannten Islamischen Staat und eigentlich finden wir den ganz toll, aber uns wurde gesagt, begebt euch mal auf die Reise.
Gut, heute wissen wir, dass das nicht alles Bürgerkriegsflüchtlinge waren. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie sich da Sorgen gemacht?
Wissen Sie, ich bin Journalistin. Mein Job ist es, die Realität darzustellen und nicht die Realität so, wie Leute sie gerne hätten. Es war nur damals, Sie sagten, es war 2015, vergessen Sie nicht, das war ein Zeitpunkt, da standen hier noch Leute klatschend an den Bahnhöfen und wir kamen mit dieser Geschichte raus und es war nicht unbedingt eine Geschichte, die jeder toll fand.
Eben, das, haben Sie eine Erklärung für diese Euphorie damals? Die ist ja dann auch ganz schnell wieder verpufft.
Wissen Sie, es ist etwas schwierig, manchmal in Situationen wie zum Beispiel damals diese sogenannte Flüchtlingskrise oder auch der sogenannte arabische Frühling. Da hatte ich das Gefühl, dass auch teilweise Medien Fehler gemacht haben, nämlich sich auf eine Seite zu schlagen und im Prinzip die Seite einzunehmen, ja, wir finden das ganz toll, oder während des sogenannten arabischen Frühlings, jetzt werden das alles blühende Demokratien und ganz toll.
Das ja, das war, so unsere, das war unsere Wahrnehmung damals und diese Hoffnung war groß. Endlich wird Tunesien, Algerien, das werden endlich Demokratien nach unseren Werten und Maßstäben.
Tja, und da fängt ja schon mal das Problem an. Nicht jeder, der sagt, er möchte Demokratie, spricht auch von den gleichen Werten. Das ist das eine. Das andere ist, wir müssen aufpassen. Und ich habe das auch gemerkt bei den Recherchen in Libyen, in Bahrain oder auch in Ägypten, dass wir als Medien nicht immer mit den gleichen Leuten reden. Also sie haben dann irgendwie das Gefühl gehabt, es waren immer die gleichen Leute, auch in Ägypten im Fernseher oder als Interviewpartner, die alle fließend Englisch sprachen, im Prinzip das sagten, was wir hören wollten. Aber wir haben nicht verstanden, dass viele von den anderen eine ganz andere Vorstellung hatten. Also in Bahrain zum Beispiel erzählten mir Demonstranten, als ich sagte, was bedeutet denn Demokratie für dich? Was wird das für Frauen bedeuten, für die Frauenrechte? Da hieß es, das wird unser Ayatollah uns dann schon irgendwie sagen. Und dann dachte ich, nein, Moment mal, wir reden hier von verschiedenen Werten.
Also da haben wir aus westlicher Sicht das ein bisschen naiv betrachtet, diesen arabischen Frühling.
Man könnte sagen, es war eine sehr einseitige Betrachtungsweise, auch deshalb, weil wir nicht nur mit den gleichen Leuten sprachen, sondern weil teilweise auch, und das merkte ich irgendwann, Kollegen von uns, die kein Arabisch sprachen, natürlich auf Übersetzer oder auch sogenannten Stringern, also auf Leute angewiesen waren, die Kontakte vermittelten. Und jetzt Überraschung, Überraschung. Viele von den Leuten, die diese Jobs hatten, waren auch gleichzeitig Aktivisten, also gehörten einer Seite an. Dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass Sie als Journalist, wenn Sie vielleicht 3 Tage haben, da reinfliegen, um eine Recherche zu machen und mit auf diese Leute angewiesen sind, nur einen ganz bestimmten Blickwinkel vorgesetzt bekommen. Und das sind natürlich alles Dinge, die ich auch in diesem Buch versuche zu erklären, weil wir daran arbeiten müssen, nicht eben nur eine Sichtweise zu sehen. Und so war das eben auch bei der sogenannten Flüchtlingskrise.
Aber es bleibt die Sorge, durch diese Ereignisse 2015 sei die Terrorgefahr massiv gestiegen.
Naja, ich glaube, das werden Ihnen auch Sicherheitsbehörden bestätigen, dass natürlich sich unter denen, die nach Europa gekommen sind, auch Leute gemischt haben, die Anhänger vom sogenannten Islamischen Staat waren. Aber wir dürfen auch eines nicht vergessen. Auf der anderen Seite gab es sehr viele Leute aus Europa, die damals nach Syrien und in den Irak reisten und sich diesen Gruppen angeschlossen haben und dort vor Ort auch Leute massakriert haben, weshalb diese Menschen erstmal überhaupt fliehen mussten.
Macht es Sie eigentlich ein bisschen stolz, dass Sie auch mal einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages beschäftigt haben?
Nein, stolz wäre das falsche Wort. Ich denke, es war ein guter Schritt, um Leuten zu sagen, es gibt noch Dinge, die in unserer Demokratie funktionieren, und um gerade Leuten, die behaupten, es ändert sich sowieso nichts, es gibt keine Konsequenzen für allejenigen, die etwas Schlechtes tun, zumindest sagen zu können, da gab es einen Schritt, einen Untersuchungsausschuss. Aber wissen Sie, am Ende...
Das müssen wir kurz erklären. Es geht um Khaled El-Masri, Ein deutscher Staatsbürger, der entführt wurde von der CIA und in Afghanistan auch gefoltert wurde. Und die Frage war, was wussten eigentlich die deutschen Geheimdienste davon? Ist man da eigentlich weitergekommen? Haben Sie eine Antwort drauf?
Naja, also es gibt eine offizielle Antwort, aber ob das die Antwort ist, ist eine andere Frage. Also ich kann nur sagen, mir hat diese Geschichte und viele andere, die ich gemacht habe, ich fand es wichtig, die aufzudecken, weil wir nur so versuchen können, Leute, von die sich radikalisieren, als Argument entgegenzuwirken, dass nämlich nichts passiert, dass niemand darüber redet, dass es keine Medienfreiheit gibt, dass es keine Pressefreiheit gibt. Allerdings, wenn wir uns anschauen, was aus Herrn Al-Masri geworden ist und wie er dann behandelt wurde, nicht nur von den Vereinigten Staaten, sondern auch von der Bundesrepublik, dann glaube ich, ist das eigentlich tragisch. Also ich sah ihn dann wieder das letzte Mal, da lebte er in Wien als mehr oder weniger Obdachloser und war verbittert, und dass bis heute er noch keine Erklärung hatte eigentlich, was Deutschland wusste, und hatte nie eine Entschuldigung von irgendjemandem erhalten. Und das ist so ein Mensch, der versucht bis heute, seine Geschichte aufzuarbeiten, und der eine Wut deshalb hat, weil er das Gefühl hat, er wird ignoriert, oder beziehungsweise Leute verheimlichen einfach Dinge.
Eine wichtige Recherche von Stuart McKennett. Machen wir einen dicken Strich drunter und spielen den nächsten Musikwunsch. Was ganz Leichtes. Ich glaube, das können wir jetzt ganz gut gebrauchen. Neue Deutsche Welle ist offenbar auch etwas, was Sie mögen, ja?
Ja.
Lieber Hubert K. oder lieber Peter Schilling?
Wie wäre es mit... Peter Schilling.
Peter Schilling. Okay, Major Tom für Stuart McKennett.
Genau meins.
Genau meins.
Was treibt eigentlich junge Männer dazu, sich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen, in Syrien in den Kampf zu ziehen, das Leben aufs Spiel zu setzen und vor allem, wie holt man sie da wieder raus? Für die Journalistin Suad McKennett ist das keine intellektuelle Frage oder eine Recherchefrage. Sie hat tatsächlich mal den Hilferuf einer verzweifelten Mutter erhalten. Wie sind Sie dann vorgegangen?
Ja, es ging um einen Pero, der noch sehr jung war und nach Syrien gereist war. Es war noch bevor der sogenannte Islamische Staat ausgerufen wurde, aber er war innerhalb einer Gruppe unterwegs, die sich dann dem Islamischen Staat angeschlossen hat. Und wir haben dann versucht, erstmal herauszufinden, wo ist der jetzt, in welchem Stadium der Ausbildung war er. Er hatte noch nicht gekämpft, aber er war in der Ausbildung vor Ort in Syrien und ist mit einer Gruppe von jungen Leuten von Deutschland aus dorthin gereist. Und dann haben wir versucht, erstmal herauszufinden, ist der noch gefährlich? Es wäre sehr schwierig gewesen, auch für die Person, die dann der Familie letztendlich geholfen hat und sie beraten hat, das war ein Imam, es wäre sehr schwierig gewesen, das zu tun, wenn man das Gefühl gehabt hätte, der ist schon jenseits von Gut und Böse, den kann man nicht mehr zurückholen.
Man will keinen Kämpfer zurückholen. Nein. Also das möchte ich auch nicht.
Genau, und das war in dem Fall aber in der Tat so, dass er eben noch nicht gekämpft hatte. Und da hätte man noch eine Chance gehabt, ihn zurückzuholen. Und ich beschreibe auch in dem Buch, wie sich das abgespielt hat, dass im Prinzip die Eltern dann in das türkisch-syrische Grenzgebiet gereist sind und ihm also mitteilten, dass nur die Mutter dort gewesen ist. Und sie wollte ihn noch mal sehen. Er hatte sich nämlich auf den Weg gemacht, ohne sich zu verabschieden. Und sie hat dann von der islamischen, also mit dem Argument, dass man ja eigentlich keinen, in Anführungszeichen, Dschihad führen dürfe, ohne den Segen von den Eltern zu haben, hat sie den Chef des Sohnes dazu überreden können, dass man den Sohn nach Antakya lässt, um sich von der Mutter zu verabschieden. Und
also da
wurde er festgenommen.
Das war die Finte. Man hat den Sohn rausgelockt und gesagt, komm doch mal und verabschiede dich von der Mutter.
Genau.
Und dann?
Wurde er verhaftet.
Also er wurde gezwungen.
Er wurde von der Polizei verhaftet. Die Eltern haben das arrangiert mit den dortigen Behörden, mit den lokalen Behörden. Und ist dann sofort noch, nachdem man erstmal festgestellt hatte, hat er irgendwo irgendwelche Waffen bei sich. Also er wurde dann auch verhört. Aber ist dann sofort aus diesem Grenzgebiet raus weggenommen worden, weil die Familie Angst hatte, dass die Gruppe noch ihn wieder zurückholen würde und versuchen würde, ihn zurückzuentführen.
Das heißt aber, Sie haben ihn gegen seinen Willen aus Syrien rausgeholt.
Nicht ich, aber die Eltern. Ja.
Ja.
Die Eltern, wir haben die Geschichte aufgeschrieben. Er wurde zurückgeholt, aber wie gesagt, das war jemand, der ideologisch noch nicht so gefestigt gewesen ist, dass sie den nicht wieder zurückholen könnten. Also hat auch mit der ganzen Thematik nichts mehr zu tun. Der macht, studiert heute, hat eine Freundin und schaut auf diese Zeit zurück und denkt sich, mein Gott, was habe ich da eigentlich gemacht? Also der war 16, 15, 16, als er dorthin gereist ist.
Man muss natürlich sicher sein, dass er wirklich auch im Innersten, und das weiß man ja nicht so genau, von dem radikalen Gedanken gut abgeschworen hat. Also man holt am Ende einen zurück, der dann als Selbstmordattentäter ins nächste Einkaufszentrum läuft.
Deswegen kann ich Ihnen sagen, haben sich da Leute sehr genau darüber informiert, in welchem Stadion seiner sogenannten Ausbildung der gewesen ist. Es haben Leute sehr genau zugehört, wie er mit der Mutter gesprochen hat. Und man hat festgestellt, der ist a, ideologisch nicht gefestigt, b, ist das ein Mitläufer gewesen, von dem man den Eindruck hatte, der hat verstanden, dass er da irgendwo gelandet ist, wo er eigentlich gar nicht sein wollte, aber sich nicht getraut hat, aus dieser Struktur, in der er war, herauszukommen. Und was das Wichtigste war, es war jemand, der noch nicht gekämpft hatte. Wenn diese Person irgendwo ankämpft, dieser junge Mann mit 16 an Kampfhandlungen teilgenommen hätte, wäre der heute nicht wieder in Deutschland.
Wenn Sie auch diese Geschichte nachlesen wollen, auch das steht in dem Buch von Suad McKennett, Nur wenn du allein kommst, eine Reporterin hinter den Fronten des Dschihad. 3 handsignierte Exemplare verschenken wir jetzt. Sie können jetzt anrufen unter 0800 155 4x1 oder Sie gehen bei uns ins Internet auf hr1.de. Da können Sie sich auch bewerben, wenn Sie eine klitzekleine Quizfrage beantworten können. In welchem Frankfurter Viertel ist Suad McKennett aufgewachsen? 0800 155 4x1. Viermal die Eins.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Nach jedem Anschlag des sogenannten Islamischen Staates reagieren wir fassungslos und wir fragen uns, warum tun die das? Suad McKennett, nach Ihren jahrelangen Recherchen in dieser Szene, Sie haben ja von Anfang an gesagt, es geht Ihnen darum, nicht das zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, sondern irgendwie nachzuvollziehen, woher das kommt. Können Sie das in wenigen Sätzen nochmal zusammenfassen? Woher kommt dieser Hass von diesen Leuten?
Diese Leute fangen an, sich irgendwann als Opfer zu sehen, aus verschiedensten Gründen, die ich in dem Buch aufzähle. Dann gibt es aber auch Situationen, wenn wir mit Leuten zu tun haben, die uns vorwerfen, wir würden das eine predigen, aber ganz anders handeln. Sie haben den Fall Al-Masri angesprochen. Uns wird bis heute vorgeworfen, was gab es denn eigentlich für Konsequenzen für all diejenigen, die davon gewusst haben oder die in Geheimgefängnissen gefoltert haben. Der Krieg im Irak 2003, der unter dem Vorwand, dass es Massenvernichtungswaffen gegeben hat, stattfand. Und wir wissen alle, es gab keine Massenvernichtungswaffen. Welche Konsequenzen hat das eigentlich gegeben? Also diese Dinge werden uns vorgehalten und solange wir uns die vorhalten lassen können, weil wir uns nicht damit auseinandersetzen als Gesellschaften, werden wir leider den Wettkampf mit den Rekrutierern verlieren.
Sie selbst haben ja auch beschrieben, dass Sie in Ihrer Jugend sich selbst auch ausgegrenzt fühlten, in Ihrer Jugend in Frankfurt. Das ja. heißt, diese Erfahrung, dieses Gefühl können Sie ja sogar nachvollziehen von diesen Leuten. Ja. Angenommen, es wäre damals der falsche Imam zur falschen Zeit aufgetaucht, es hätte sich jemand mit der Ideologie versucht zu infiltrieren. Wäre es denkbar gewesen, rückwirkend, dass Sie auch auf so eine schiefe Bahn geraten wären, so in so extremistisches Gedankengut? Können Sie das auch empfinden?
Ich schreibe in meinem Buch, dass ich damals aus der Situation, nämlich dass ich wirklich Todesangst hatte, ne, als mir diese Rechtsradikalen hinterherfuhren im Holzhausenviertel, aus dieser Situation heraus, aus der Situation heraus, brennende Häuser zu sehen und das Gefühl zu haben, nicht dazu zu gehören, nicht akzeptiert zu werden, tatsächlich nicht weiß, was wäre passiert, wenn so ein Rekrutierer aufgetaucht wäre. Allerdings bin ich in einer Familie groß geworden, die sehr genau darauf geachtet hat, wie wir uns fühlen. Meine Eltern haben dann gesagt, pass mal auf, wir wissen, dass du da Angst hast, aber vergiss nicht, es gibt sehr viele tolle Menschen und guck mal, der. Und dann wusste ich auf einmal, Mensch, du musst aufhören, alles nur negativ zu sehen.
So, jetzt hat nicht jeder solche Eltern, ja, der in Deutschland diese gleichen Gefühle hat wie Sie. Und es gibt diese Imame, die wir leider immer noch im Land haben, die diese Leute infiltrieren.
Es gibt Rekrutierer,
also,
ja.
Ja, also wie graben wir diesen gefährlichen Rekrutierern das Wasser ab?
Indem wir anfangen, die Argumente, die sie benutzen, uns mit denen auseinanderzusetzen, auch wenn sie wehtun.
Erstes Argument,
es gibt einen Krieg gegen den Islam. Man kann mit dem Islam das tun, was man mit anderen Religionen nicht tut. Und jetzt nehme ich mal als Beispiel die sogenannten Mohammed-Karikaturen, die in Dänemark zuerst erschienen sind. Sie erinnern sich vielleicht, da gab es riesige Diskussionen in ganz Europa um Pressefreiheit. Ich bin jemand, der sagt, passt mal auf, egal welche Meinung, welche Karikatur irgendjemand irgendwo rausbringt, der darf nicht mit dem Tod bedroht werden. Das geht nicht. Ja, also egal welche Gefühle verletzt werden, man muss mit Leuten sich auseinandersetzen, auch rechtlich auseinandersetzen. Es gibt Wege. Jetzt ist es aber so, dass in dem Fall der sogenannten Mohammed-Karikaturen die gleiche Zeitung, die diese Karikaturen herausgebracht hat, unter dem Vorwand, hier geht es um Pressefreiheit, sich geweigert hatte, zuvor Jesus-Karikaturen herauszubringen, weil man sagte, das würde die Gefühle der Leser verletzen. So, wie sollen wir da jetzt argumentieren und sagen, alle sind gleichgestellt?
Ich hätte eigentlich lieber eine positivere Schlussaussage von Ihnen.
Wissen Sie, das Positive ist, ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, das Positive ist, und das versuche ich in diesem Buch auch klar und deutlich zu machen, wir haben es hier nicht mit einem Kampf der Kulturen zu tun, sondern wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo Leute, die Brücken bauen wollen, und die gibt es in jeder Religion oder in jeder Gesellschaft, es gibt auch Leute, die keiner Religion angehören und Brücken bauen wollen, aber wo wir alle gemeinsam doch auch Dinge bewegen können und wenn wir sie richtig angehen, tatsächlich rekrutieren, dafür sorgen können, dass Rekrutierer keine so guten Argumente mehr haben, wenn wir ihnen die Argumente wegnehmen. Und das ist, glaube ich, etwas Positives, was ich nach all den Jahren Recherche herausgefunden habe.
Dann nehmen wir das als Schlusswort. Suad McKennett, herzlichen Dank für den Besuch im HR1 Talk. Es war sehr spannend. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
rote Kirschen esse ich gern, schwarze noch viel lieber. In die Schule gehe ich gern alle Jahre wieder.
Ein Satz aus dem Haushausenviertel, aus der Kita wahrscheinlich.
Genau, der ist noch hängen geblieben.
Na, wenn das kein persönlicher Schluss ist. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie diesen Reim oder alles andere noch einmal hören wollen oder die Sendung weiterempfehlen möchten, die gibt es auch als Podcast im Internet auf hr1.de. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide sagen schönen Sonntag noch. Vielen Dank.
Dankeschön, tschüss.
HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.